Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
Im heutigen Theo-Podcast blicken wir auf die kommenden Studientage der Schatten der Institution, Studientage der Katholisch-Theologischen Fakultät zu sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Diese werden hier an unserer Fakultät am 26. und 27. April stattfinden, ebenso wie die Eröffnung der Ausstellung Betroffene zeigen Gesicht am 25. April im Vorfeld des Studientages. Deshalb an dieser Stelle ein Inhaltshinweis. In diesem Podcast werden wir sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche thematisieren und den Umgang mit dieser sowie den Versuch einer Aufarbeitung ansprechen. Das sind emotionale Themen, die sehr belastend sein können. Wir laden deshalb alle HörerInnen dazu ein, achtsam für sich zu überlegen und zu entscheiden, ob sie diesen Podcast weiterhören möchten. Außerdem verlinken wir in den Shownotes verschiedene Beratungsangebote. Wir vom Vorbereitungsteam wollen in diesem Podcast einen Einblick geben, womit sich der Studientag beschäftigen wird. Was ist zu erwarten? Was waren Überlegungen im Hintergrund? Und wir wollen herzlich zur Teilnahme einladen. Zu diesem Vorbereitungsteam gehören Ludger Hiepel, Akademischer Rat am Institut für biblische Exegese und Theologie, Dr. Thomas Neumann, Akademischer Rat am Institut für Kanonisches Recht und Studiengangskoordinator und Fachstudienberater für das Lizenziat im Kanonischen Recht an unserer Fakultät, Dr. Michael Pfister, Akademischer Rat am Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte und ich, Julia van der Linde, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Moraltheologie. Vielleicht fangen wir für alle, die noch nicht so lange an der Fakultät sind, mal ganz grundlegend an. Was ist eigentlich so ein Studientag? Was kann man sich darunter vorstellen? Ludger, magst du uns was dazu erzählen?
Studientage haben eine lange Tradition an der Fakultät. In unregelmäßigen Abständen gibt es solche Formate, die von unterschiedlichen Gruppen vorbereitet werden. Dazu haben wir auch immer wieder das Format der Fakultätsversammlung, die regelmäßig in jedem Semester stattfinden soll. Bei der Vorbereitung auf diese Studientage war es nun so, dass eigentlich eine Fakultätsversammlung anstand, wir aber wegen der Wichtigkeit des Themas darum gebeten haben, in dem Format, in dem außergewöhnlichen Format eines Studientages oder gleich mehrerer Studientage uns der Thematik annehmen zu können und mehr Zeit als nur 2 Stunden in der Mittagszeit zu haben. Wie im Namen Fakultätsversammlung oder Studientage der Fakultät deutlich wird, sind es Formate für die ganze Fakultät, das heißt für alle Statusgruppen, von der Professorin über den wissenschaftlichen Mittelbau hin zu den Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung und ganz wichtig und im Mittelpunkt die Studierenden unserer Fakultät.
Diesmal haben wir mit dem 26. und 27. April sogar 2 Studientage, also etwas mehr Zeit, uns inhaltlich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Thomas, magst du uns einen Einblick geben, wieso wir uns an diesen Studientagen mit dem Thema der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche beschäftigen?
Ja, warum beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man mit sexualisierter Gewalt umgehen soll? Wenn man Nachrichtenportale im Internet konsultiert oder die Zeitungen aufschlägt, kann man immer wieder etwas darüber lesen. Neue Aufarbeitungsstudien, neue Taten, die aufgedeckt wurden, Fehler mit dem Umgang. Also die Medien sind voll von dem Thema und die Berichterstattung reißt auch nicht ab. Wir haben uns gedacht, wir möchten uns mit dem Thema beschäftigen, denn in den zahlreichen Studien und vor allen Dingen in der ersten großen Studie, der MHG-Studie, wird perspektivisch gesagt, es sei an der Zeit, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und wie man in Zukunft mit dieser Thematik innerhalb der Theologie, aber auch innerhalb der Kirche umgehen wird. Deswegen möchten wir uns diesem Thema widmen, um wieder Sprachfähigkeit zu erlernen und den Schatten von dem Thema wegzulenken und alles auszuleuchten, damit wir versuchen können, anfanghaft Antworten zu finden, wie wir zukünftig damit umgehen können, nicht nur in Fragen der Prävention, sondern auch in der Theologie, im Religionsunterricht, als Pastoralreferentin oder Pastoralreferent, als Priester, als Lehrerin und Lehrer, als Dozierende an den katholisch-theologischen Fakultäten und auch den Blick darauf werfen, wie können wir zukünftig in das Curriculum des Theologiestudiums Formate einbauen, Bausteine entwickeln, damit wir ständig uns mit diesem Thema auseinandersetzen und eine ständige Fortbildung haben und Elemente entwickeln, wie Studierende in ihren späteren Berufsleben mit dieser Thematik umgehen können. Denn ohne Frage, jeder und jede, die heute Theologie studiert, weiß später und vielleicht auch sogar schon im Studium, werde ich Antworten geben müssen auf diese Frage, denn man wird oft zu diesem Thema befragt.
Das Thema sexualisierte Gewalt ist nicht erst aktuell, seit das ForscherInnen-Team unter der Leitung von Professor Dr. Thomas Groß-Bölting im vergangenen Jahr seine Untersuchung zum sexuellen Missbrauch im Bistum Münster vorgestellt hat. Ich glaube, schon bei uns im Vorbereitungsteam können wir wahrscheinlich unterschiedliche Ereignisse und Zeitpunkte ausmachen, ab wann wir das Thema aktiv wahrgenommen haben und dieses uns in irgendeiner Art und Weise beschäftigt hat. Michael, du als Kirchenhistoriker, kannst du uns kurz skizzieren, seit wann Verbrechen im Bereich der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche im größeren Umfang aufgedeckt und thematisiert wurden und welche lokalen Schwerpunkte es dabei gab?
Du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt verschiedene Wegmarken, wo in einer wirklich großen Öffentlichkeit das Thema sichtbar geworden ist und seitdem gehört es innerkirchlich wie gesamtgesellschaftlich zu den anstehenden Themen. In Deutschland ist es tatsächlich mit dem Jahr 2010 sehr stark verbunden, mit dem Öffentlichwerden einer großen Zahl von Missbrauchsfällen am Berliner Canisius-Kolleg und daraufhin in den verschiedensten Einrichtungen der katholischen Kirche in Deutschland. Wenn wir uns das Ganze allerdings global anschauen, dann stellen wir fest, dass es bereits in den 1980er Jahren erste öffentliche Debatten in den USA gegeben hat. Dort sind erste Fälle aktenkundig geworden. Dort kam es zu Gerichtsverfahren gegen katholische Geistliche. Und auch in den 1990er Jahren kam eine Vielzahl von Fällen in Irland tatsächlich auf. Das sind die ersten großen Debatten in der Öffentlichkeit eines englischsprachigen Landes. Und ganz besonders für den angloamerikanischen Bereich war dann 2002 die Veröffentlichung des Boston Globe sehr eindrücklich, nämlich über die Vorgänge und die massive Vertuschung von sexuellem Missbrauch im Erzbistum Boston, die hier in den vorangegangenen Jahrzehnten stattgefunden haben und die ein Journalistenteam des Boston Globe, es wurde später dann verfilmt in dem Spielfilm Spotlight von 2015, dieses Team hat entsprechend eine Vielzahl von Fällen aufgedeckt und hier gezeigt, es sind nicht Einzelfälle, wie oft von kirchlicher Seite behauptet wurde in vorheriger Zeit, sondern hier hatte man es erstmal schwarz auf weiß mit einem System zu tun. Das hatte Folgen in Irland, Australien, Kanada, also im ganzen englischsprachigen Bereich, kam eine erste große Aufarbeitungswelle zustande. Erste Studien tatsächlich schon in den 80er Jahren in den USA, dann in Irland in den 90er Jahren und in Irland ein Sonderweg zunächst, dass es hier staatliche Kommissionen gegeben hat, die das Ganze aufgearbeitet haben und die das auf nationaler Ebene bearbeitet haben, das entsprechend in Irland als so eine neue Form der Aufarbeitung, die jetzt eben in staatlicher Hand dann tatsächlich war. In Deutschland dann eben 2010 und seitdem die verschiedenen Gutachten und Studien, die wir kennen. Du hast die Münsteraner Studie angesprochen. Da gibt es natürlich entsprechend die vorangegangenen Studien, die oft eine unterschiedliche Ausrichtung haben. Einerseits juristische Gutachten, wo es darum ging, wenn Täter noch belangt werden können und den Betroffenen so Gerechtigkeit widerfahren kann, dass es in diese Richtung geht. Dann eben, so wie die Münsteraner Studie, auch sehr stark historisch ausgerichtete Studien, die verstehen wollen, warum ist es zu solchen Vertuschungssituationen gekommen? Warum hat sich hier ein System aufgebaut, das Missbrauch begünstigt hat? Und das in der deutschen Situation, in Frankreich auch seit 2010 hier eine ähnliche Aufarbeitungssituation, die eben auch mit sehr prominenten Gerichtsverfahren auch schon gelaufen ist, wenn wir an Kardinal Barbarin denken von Lyon. Also hier verschiedene Phasen im globalen Kontext, im europäischen Kontext, wo eben jetzt in der letzten Zeit sehr viel gelaufen ist und weitere Studien folgen werden. Osnabrück wird ja auch bald den endgültigen Bericht dann vorstellen. Mainz hat jetzt neulich erst den Bericht vorgestellt und es sind viele Berichte und Studien angekündigt.
Ja, und wir finden es wichtig, dass wir uns jetzt auch innerhalb unserer Fakultät auch als TheologInnen intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Denn es erscheint wichtig, dass wir die Erkenntnisse anderer Disziplinen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, nicht nur wahrnehmen, sondern uns mit ihnen auseinandersetzen. Fragen, wo theologische Denkfiguren eine Rolle spielen. Die Philosophin und Theologin Doris Reisinger schreibt diesbezüglich in ihrem einleitenden Aufsatz zum 2021 von ihr herausgegebenen Sammelband »Gefährliche Theologien, wenn theologische Ansätze Machtmissbrauch legitimieren«, Zitat, »dabei ist das Hinweisen auf die Gefährlichkeit bestimmter theologischer Ansätze eine wichtige Aufgabe der Theologie, auch deswegen, weil sie nicht vollständig an Politik, Strafverfolgungsbehörden und nicht-theologische Wissenschaft delegierbar ist, sondern diese vielmehr darauf angewiesen sind, sich in ihrer Auseinandersetzung mit religiös legitimierter oder verschleierter Gewalt auf einschlägige theologische Befunde stützen zu können. Die Theologie muss also mit ihren eigenen Mitteln und ihrer eigenen Sprache der pseudotheologischen Beförderung von Missbrauch und Gewalt entgegenwirken.« Zitat Ende. Wir brauchen also ein Zusammenspiel der Theologie mit anderen Disziplinen. Außerdem, das hat Thomas gerade schon anklingen lassen, arbeiten unsere Studierende später zum Beispiel in der Pastoral, in der Gemeinde oder als LehrerInnen in der Schule. Dort wird das Thema nicht nur weiter präsent bleiben und die Studierenden diesbezüglich angefragt werden. Sie werden dort gegebenenfalls auch Betroffenen begegnen und sich daher damit auseinandersetzen müssen, wie sie dies sensibel tun. Daher überlegen wir am Studientag mit allen Angehörigen der Fakultät gemeinsam, wo wir theologisch weiterdenken müssen und wo dies auch Eingang in die Lehre finden kann. Wir wollen uns dem Thema mit zwei verschiedenen Schwerpunkten nähern. Am Dienstag, 25.04., also am Tag vor dem ersten Studientag, wird um 18 Uhr zunächst die Ausstellung »Betroffene zeigen Gesicht« eröffnet. Dabei handelt es sich um eine Fotoausstellung, die Einzelschicksale von Betroffenen mit Fotos und kurzen Texten dokumentiert, die Betroffene selbst zur Verfügung gestellt haben. Wir wollen ganz bewusst an den Anfang die Sicht der Betroffenen stellen, zunächst einmal hinsehen und hinhören. Michael, magst du noch ein paar Worte zur Ausstellung sagen?
Wir freuen uns zunächst mal außerordentlich, dass wir diese Ausstellung in unseren Räumlichkeiten zeigen können. Wir sind in der Vorbereitung auf den Studientag im Kontakt mit Betroffenen auf diese Ausstellung aufmerksam gemacht worden. Und umso erfreulicher ist es, dass wir diese Ausstellung tatsächlich in den Räumlichkeiten der Fakultät in der Johannesstraße 8 bis 10 im Foyer zeigen können. Du hast es schon angesprochen, die Ausstellung zeigt 21 Fotos. Das sind Kinderfotos, aufgenommen zu dem Zeitpunkt, als die Betroffenen dann sexuellen Missbrauch erfahren mussten. Und jeweils unterhalb dieser Fotos sind Schilderungen der Betroffenen aus ihrer heutigen Situation auf das, was ihnen angetan worden ist. Das geht natürlich unter die Haut. Das macht Missbrauch konkret. Jenseits der Zahlen, die wir in den Studien haben. Und entsprechend ist das der Anfangspunkt unserer Auseinandersetzung. Deshalb haben wir ganz bewusst diese Ausstellungseröffnung an den Beginn dieser 3 Tage gesetzt. Und gerade deshalb ist es uns als Veranstalter auch sehr wichtig, dass unsere Studierenden die Möglichkeit haben, im Rahmen der Ausstellungseröffnung mit Betroffenen, Vertretern von betroffenen Initiativen ins Gespräch kommen. Dass wir hier entsprechend Raum geben zum Austausch mit Betroffenen und hier einen Startpunkt in diese 2 Tage ganz bewusst mit der Perspektive der Betroffenen dann haben werden. Die Ausstellung wird dann noch einen ganzen Monat zu sehen sein, nämlich bis zum 26. Mai, immer Montag bis Freitag zu den üblichen Öffnungszeiten des Fakultätsgebäudes. Wer also am Studientag nicht teilnehmen kann, hat also dann weitere 4 Wochen die Gelegenheit, die Ausstellung in den Räumlichkeiten der Fakultät zu besuchen.
An den 2 Studientagen lassen wir dann ExpertInnen unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen zu Wort kommen und beschäftigen uns in verschiedenen Workshops damit, wie wir das Thema in den unterschiedlichen theologischen Fächern aufgreifen können. Thomas, was für Vorträge können die Teilnehmenden an den 2 Studientagen erwarten?
Bevor ich die einzelnen Bestandteile des Programms nenne, vielleicht auch eine für unsere HörerInnen nicht ganz uninteressante Frage. Wie organisiert man denn so einen Studientag? Wen fragt man? Wen lädt man ein? Wer hat etwas zu dem Thema zu sagen? Vermutlich hat jede und jeder etwas zu diesem Thema zu sagen. Wir haben uns aber dazu entschlossen, wie Michael es schon gesagt hat, an erster Stelle haben die etwas zu sagen, die von dem sexuellen Missbrauch betroffen sind. Wir können nicht mit dem Rücken zu ihnen Theologie betreiben, sondern wir müssen ihnen ins Gesicht schauen und mit ihnen in den Dialog treten. Und deswegen wird die Tagung auch durch einen Bericht und Vortrag eines Betroffenen eröffnet. Und zwar von Karl Hauke, der Mitglied im Eckigen Tisch ist, Mitglied im bundesweiten Betroffenenbeirat und in verschiedenen anderen Gremien und sich in dieser Thematik sehr engagiert. So, dann haben wir uns überlegt, den ersten Teil zu überschreiben mit: Was ist der Sachstand? Wir werden also Vorträge dazu hören, wie die Münsteraner Studie konkret aussieht, welche Schwerpunkte gesetzt sind und welche Folgen sich eventuell auch ergeben könnten, nämlich durch denjenigen, der die Studie miterstellt hat, Professor Klaus Großekracht. Daran schließt sich ein weiterer Vortrag an über die Frage von systemischen Strukturen, die Missbrauch begünstigt haben, durch Dr. Jürgen Schmiesing aus Osnabrück. Und dann werden wir uns mit der Frage beschäftigen, die immer wieder diskutiert wird, auch von Papst Franziskus: Was ist mit Klerikalismus und welches Priesterrollenbild steht hinter dem Klerikalismus? Dazu hören wir den Pastoraltheologen Dr. Marius Stelzer, der sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Und vielleicht für manche etwas überraschend, interdisziplinär werden wir dann von Professor Donath einen Vortrag hören über die nationalen und internationalen Kinderrechte. Denn die Frage ist wahrscheinlich durchaus relevant: Wie wird das Kind im Recht wahrgenommen? Wird es als Person wahrgenommen? Wird es als noch nicht Person wahrgenommen? Und welche Konsequenzen hat das für die Frage, wie eine solche Straftat an einem Kind bewertet wird? Dann am 2. Tag steht der Vormittag unter dem Titel „Und wir TheologInnen“. Dort werden sich unterschiedliche Professorinnen und Professoren gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Mittelbaus in Workshops auseinandersetzen mit der Frage, welche Antwortversuche wir aus den großen vier Sektionen biblische Theologie, historische Theologie, systematische Theologie und praktische Theologie finden können auf diese Sachlage, die uns vorher präsentiert wurde. Im Anschluss daran, am Nachmittag des zweiten Tages, geht es dann um konkrete Handlungsfelder. Wie können wir handeln? Wie können wir nun mit diesen Verbrechen und mit der Thematik umgehen? Dazu hören wir zunächst einen Vortrag von Dr. Rebecca Burke aus religionspädagogischer Perspektive zur Präventionsarbeit. Unter anderem ist damit die Frage verbunden, was ein solches institutionelles Schutzkonzept ist und wie man es wirksam umsetzen kann, um damit auch eine habituelle Änderung bei den Personen, die es anwenden, vonstatten geht. Daran schließt sich dann ein Vortrag von mir selbst an zur Interventionsfrage, also welche rechtlichen Schritte werden gegangen, wenn ein solches Verbrechen angezeigt wird, wen muss man fragen, an wen müssen die Anzeigen gerichtet werden und wie sollte eine solche Untersuchung vonstatten gehen. Dann wird uns Professor Reker aus der psychiatrischen Perspektive etwas dazu sagen, wie man mit Opfern bzw. Betroffenen sensibel umgeht, vor allen Dingen traumasensibel umgeht, damit Retraumatisierungen vermieden werden. Den Abschluss der Tagung bildet der Vortrag von Professor Bartsch, dem Leiter des Niedersächsischen Instituts für Kriminologie, der in einem kursorischen Überblick die kriminologischen Aspekte von sexualisierter Gewalt und insgesamt Sexualdelikten beleuchtet. Hier vor allen Dingen die Frage, wie mit Tätern umgegangen werden müsste, wie effektiv Strafen sind und was man vom Recht erwarten kann, wenn man mit dem Recht handelt und welche Lücken vielleicht bleiben, die von anderen Disziplinen beantwortet werden müssen. Ganz am Ende unserer Tagung steht dann noch eine Podiumsdiskussion mit den Workshop-LeiterInnen des Vormittags.
Jetzt sind gerade schon kurz die Workshops angeklungen. Über diese ist es für Studierende auch möglich, mit der Teilnahme am Studientag Leistungspunkte zu erwerben. Ludger, was kann ich mir unter den Workshops vorstellen und auf welche Arten können Leistungspunkte erworben werden?
Ja, es ist vorhin schon angeklungen. Die Studientage der Fakultät haben besonders auch die Studierenden im Blick und deswegen soll ihnen der Erwerb von Leistungspunkten möglich sein. Die ganzen Studientage können eben als ein Hauptseminar belegt und angemeldet werden. Und durch die Wahl der Workshops am Donnerstagvormittag kann man sich noch einmal spezialisieren auf eine der schon vier genannten Sektionen, in der man das Thema vertiefen möchte und von wo aus man den Blick schärfen möchte auf die Missbrauchsthematik. Nicht nur die Studientage gehören zum Programm dieses Hauptseminars, sondern es wird auch eine Auftaktveranstaltung geben. Dazu kommt eben auch ein bisschen Pflichtlektüre aus dem Gutachten für das Bistum Münster. Die Eröffnung der Ausstellung Betroffene zeigen Gesicht am Dienstagabend, die Studientage selbst, dann ein Nachtreffen und schließlich steht am Ende eine schriftliche Arbeit, die sich dann in einer der vier Sektionen ausrichtet.
Danke, Ludger. Wir laden also die Studierenden sowie alle weiteren Angehörigen der Katholisch-Theologischen Fakultät sehr herzlich ein, an der Ausstellungseröffnung sowie den beiden Studientagen teilzunehmen. An den beiden Studientagen werden alle anderen Lehrveranstaltungen der Fakultät ausfallen, damit alle, die teilnehmen möchten, dazu die Gelegenheit erhalten. Die Ausstellungseröffnung wird am Dienstag, 25. April, im Foyer der Katholisch-Theologischen Fakultät in der Johannesstraße stattfinden und die beiden Studientage am 26. und 27. April im Schloss. Das detaillierte Programm und die genauen Veranstaltungsorte sind auf der Website des Studientages auf der Seite der Fakultät zu finden. Die verlinken wir auch nochmal. Zur Teilnahme noch ein wichtiger Hinweis. Ebenso wie wir schon zu Beginn des Podcasts betont haben, gilt auch für die Ausstellung und die Studientage. Wir laden dazu ein, achtsam und nachsichtig mit sich selbst zu sein und zu überlegen, an welchen Veranstaltungen man teilnehmen möchte, und weisen explizit darauf hin, dass es vollkommen in Ordnung ist, den Raum zwischendurch zu verlassen und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. Wir freuen uns darauf, von allen beteiligten Personen viel zu lernen, zu diskutieren und miteinander ins Gespräch zu kommen.